Hallo zu einer neuen Episode Gruppentherapie 90s ohne Red Flags. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Episode werden wir darüber sprechen, was ist denn, wenn man den Kontakt zu den Eltern abbricht? Was ist mit den Kindern, den Enkelkindern? Haben die dann auch keinen Kontakt oder haben die weiterhin Kontakt? Aber vorher checken wir einmal ein. Die heutige Episode wird wieder von Dilling gesponsert. Bei Dilling bekommt ihr Wolle, Seide, Bio-Baumwollsachen für Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene. Ich trage die, wie gesagt, den ganzen Winter durch, um nicht zu frieren. Es ist wirklich günstiger, das Haus nur auf 18 Grad zu heizen und in Wolle zu investieren. Gerade in dieser Woche, denn in dieser Woche bekommt ihr mit meinem Code Schwarzberg20 20% Rabatt auf alles bei Dilling. Aber nur bis zum 9. November noch. Dann endet dieses spezielle Angebot. Bei Dilling gibt es das immer zweimal im Jahr. Das nächste Mal dann im Sommer. Da lohnt es sich auf jeden Fall, in Seide zu investieren, vor allem für die Kleinen. Wir checken erstmal ein, denn das hilft abzuschätzen, wie sind wir alle hier? Wie fühlen wir uns? Wie geht es uns? Aber es hilft auch abzuschätzen, vor allem im realen Leben, was sagt mein Gegenüber und wie sagt mein Gegenüber das? Hat es gerade wirklich was mit mir zu tun oder damit, wie die Person hier ist, was die Person gerade beschäftigt? Und ich finde das immer ganz hilfreich, deswegen machen wir das hier auch. Ich check mal kurz ein, ich bin heute krank hier. Ich war am Sonntagabend 3 Stunden spazieren bei einem wirklich schönen Telefonat, aber ich glaube, ich habe mich echt ganz schön verkühlt. Ich hatte letzte Woche schon Halskratzen und jetzt ist die Rachenentzündung da. Ansonsten habe ich mir angeguckt, was an Halloween so in New York los war. Heidi Klum, Heidi Weenfire. Krasses Outfit auf jeden Fall, was sie da wieder hingelegt hat. Ich gucke bei Heidi Klum immer ganz gern rein, weil sie für mich auch so ein 90er-Dinosaurier ist, der übrig geblieben ist und heute die Dinge genauso macht wie damals. Also da habe ich auch das Gefühl, da ist so, was Schönheitsideale für den Male Gaze Kleiden angeht, dass einfach gar nichts passiert. Das ist komplett stehen geblieben. Es fasziniert mich. Ja, das habe ich so gemacht. Und wie bin ich damit hier? Krank, bisschen erschöpft. Ich freue mich darauf, mich nachher ins Bett zu legen. Ich habe mir 1-2 Bücher gekauft. Zeige ich euch bei Insta. Und dann werde ich chillen. Dann habe ich auch noch selber Therapie. Ich fühle mich ruhig und gelassen. Und ich habe Bock, jetzt in das Thema reinzugehen. Was passiert mit den eigenen Kindern, beziehungsweise den Enkelkindern der Großeltern, von denen man sich gerade selber distanziert? Will man auch die Kinder davon fernhalten oder will man das nicht? Und ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung und ich gebe euch gern mal die Hilfen und Unterstützung weiter und die Gedankenblitze, die ich dazu hatte, die mir in dem letzten Dreivierteljahr geholfen haben. Denn das ist eine Frage, wie wirkt sich das auf die Kinder aus, die sich sehr schnell stellen wird, weil Kinder natürlich Nachfragen stellen. Warum sehen wir Oma und Opa nicht? Wir haben Oma und Opa ganz schön lang nicht gesehen. Wann sehen wir Oma und Opa wieder? Und dementsprechend zieht das Thema ganz schön schnell ein. Eventuell fragen ja auch Oma und Opa nach, können wir die Kinder sehen? Und das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich muss nicht sofort eine Antwort darauf haben. Also diesen Druck rauszunehmen, ich muss das nicht jetzt sofort wissen. Ich kann auch erstmal eine Weile in Ruhe für mich da reingehen und mich erstmal weiter damit beschäftigen, was bedeutet das für mich, wie fühle ich mich damit. Und dann kann ich meinen Kindern und den Großeltern darauf Antworten geben. Etwas, was mir sehr geholfen hat in dieser Zeit, war, das hat meine Therapeutin gesagt, das hat meine Freundin gesagt und ich habe es auch bei Instagram gelesen. Es gibt so eine tolle Seite, wie heißt es denn, Mother Wound Project oder so. Und auf jeden Fall, was gesagt wurde, dass Großeltern kein Anrecht darauf haben, ihre Enkel zu sehen. Das ist nichts, was sie einfach bedingungslos einfordern können und was ihnen zusteht, sondern die Fürsorge obliegt immer den Eltern und Eltern entscheiden immer darüber. Wichtig dabei, das natürlich nicht einfach aus Druck Mittelgründen zu machen oder Rache oder so, sondern für sich die Beweggründe zu klären. Ich gehe bewusst nicht darauf ein, ob meine Kinder Kontakt zu ihrer Oma haben oder nicht, aus Persönlichkeitsschutzgründen meiner Kinder. Aber die Fragen, die ich mir gestellt habe, waren die, warum könnte ich das nicht wollen, dass dort Kontakt besteht? Und wenn das so niedere Gründe sind wie Rache oder Druck, dann ist das nicht legitim, weil es nicht zum Schutz der Kinder erfolgt oder aus rationalen, sinnvollen Gründen, sondern wirklich aus so niederen Beweggründen. Wenn dahinter aber Beweggründe stehen wie, ich habe Sorge, dass meine Kinder behandelt werden, wie ich behandelt werde. Ich habe Sorge vor psychischer, körperlicher Gewalt. Dann ist das völlig legitim zu sagen, nein, es gibt keinen Kontakt zu den Großeltern und das auch deutlich zu machen. Es kann auch Gründe geben wie, ich habe nicht die Ressourcen dafür. Denn wenn meine Kinder Kontakt mit ihren Großeltern haben, dann fordert das meine Ressourcen ein. Ich muss das ja irgendwie managen, abholen, bringen, was die Kinder an Themen mitbringen. Kann ich sicherstellen, dass sie dort nicht manipuliert werden und solche Themen. Auch das kann ein legitimer Grund sein, erstmal oder dauerhaft zu sagen, da gibt es keinen Kontakt hin. Und das dann eben wirklich auch bei den Großeltern deutlich zu machen. Das kann gar nicht so einfach sein. Und das kann natürlich Nachfragen mit sich ziehen. Das kann natürlich diese alten Muster von Vorwürfen, Schuldgefühlen, Schamgefühlen mit sich bringen. Vielleicht wird es aber auch gut angenommen. Das sind Dinge, die ihr nur herausfinden könnt, wenn ihr den Weg geht. Und was auf der anderen Seite der Kommunikation natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Gespräch mit den Kindern. Da zu überlegen, wie alt sind meine Kinder? Kann ich denen das nahe bringen? Und wie kann ich das kindgerecht nahe bringen? Ist mein Kind im Teenageralter und ich kann das sehr viel besser erklären? Oder habe vielleicht auch in dem Alter gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht, weil Kinder in dem Alter vielleicht schon ganz anders ihre KontaktpartnerInnen wählen? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe kein Teenagerkind, kann ich nichts zu sagen. Wenn ihr Bock habt, ich lade ein Reel hierzu hoch, könnt ihr das gerne da drunter mal packen. Das würde mich echt interessieren. Andersrum, wie ist das bei Babys oder kleinsten Kindern? Wie ist das bei Schulkindern? Wie ist das bei Kita-Kindern? Und da zu überlegen, wie kann ich meinem Kind das kommunizieren? Zum Beispiel zu sagen, wir tun uns nicht weh, auch nicht mit Worten. Opa macht das aber leider immer wieder. Opa entschuldigt sich nicht dafür. Und Opa verändert das auch nicht. Und deswegen schütze ich mich. So möchte ich nicht behandelt werden. Deswegen sehen wir Opa gerade nicht. Und ich möchte auch, dass du geschützt bist. Und deswegen siehst auch du Opa nicht. Das wäre ja durchaus etwas Kindgerechtes, was ein Kind auch verstehen kann. Kinder geben dann natürlich auch Reaktionen. Das kann Wut sein, Traurigkeit. Wahrscheinlich erstmal Wut, das ist ja die häufigste Emotion, die wir erstmal haben auf schlechte Nachrichten, schlechte Gefühle. Häufig kommt erstmal die Wut und dann können wir dahinter gucken, wie es weitergeht. Aber nach der Wut kommen dann ja auch die anderen Gefühle bei den Kindern. Da kommt dann die Traurigkeit, Opa nicht sehen zu können. Und in dieser Traurigkeit seid ihr dann wiederum mit euren Kindern verbunden und könnt sagen, ja, ich finde das auch traurig, dass wir Opa nicht sehen können. Ich glaube, dass das etwas ganz Wertvolles ist, wenn man diese Gespräche mit den eigenen Kindern führen kann, weil es zeigt, ich halte meine und deine Gefühle aus. Ich erkläre dir das, ich gehe in Verbindung mit dir, ich bin für dich da. Und das ist ja ein ganz starkes Zeichen, aber auch, weil es das Schweigen bricht. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit wurde mit mir über solche Dinge nicht gesprochen. Ich weiß, dass ich zu mehreren Familienmitgliedern zeitweise keinen Kontakt hatte. Ich weiß nicht, warum. Mir wurde das nicht erklärt. Ich war immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe dann höchstens irgendwie bei Gesprächen zwischen Erwachsenen etwas mitgehört. Aber ich hätte nicht wirklich sagen können, was da vorgefallen ist, warum das für mich gilt. Und vor allem waren dann solche Kontaktabbrüche auch abrupt immer wieder vorbei und plötzlich gab es ohne Aussprachen Annäherung. Und ich war ein Kind mit vielen Fragezeichen. Und ich glaube, wenn ihr euch dafür entscheidet, in das Gespräch zu gehen mit den Kindern, gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu gehen, kann das unglaublich verbindend sein. Auf der Gefühlsebene, aber auch auf dieser Verständnisebene. Und ich glaube, das ist der Weg, dieses Schweigen zu brechen und es anders zu machen, als es bei uns in der Kindheit der Fall war. Und nichts davon muss ja für immer sein. Es kann ja auch sein, dass es ein temporärer Kontaktabbruch ist. Und auch das ist ja möglich. Ich habe das Gefühl, Kontaktabbruch hat sowas unglaublich Endgültiges, als wäre das sowas Unumkehrbares. Aber das ist es ja nicht, sondern das ist ja ein Schutz, den Menschen irgendwie versuchen, sich zu holen. So diese letzte Instanz von, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen. Immer wieder werde ich übergangen, immer wieder haben meine Bedürfnisse keine Relevanz. Ich muss mich schützen und ich habe keinen anderen Ausweg mehr, als dich so weit auf Abstand zu setzen. Das ist ja auch ein Wahnsinnshilferuf, der dahinter ist. Und trotzdem muss der nicht für immer sein. Und auch das können Kinder lernen. Kinder können ja lernen, hey, im Moment ist das so. Mama wird nicht gut behandelt, Mama wurde nicht gut behandelt, was auch immer. Papa, sucht euch jemanden aus. Deswegen sehen wir Oma und Opa nicht. Aber Kinder können ja auch lernen, Oma und Opa entschuldigen sich. Oma und Opa verändern sich wirklich. Wir können uns annähern. Wir können auch mit Oma und Opa im besten Fall darüber reden. Was ist da passiert? Was verändert sich jetzt? Und können wieder Verbindung aufbauen, aber die Kinder in diesem Prozess kindgerecht, wohlgemerkt, mitzunehmen. Wenn ihr dazu noch mehr Input, Fragen, Rückmeldungen habt, packt sie gern in das Reel bei Instagram, schreibt mir immer gern, kommentiert auch hier gern. Ich gehe gern in den Austausch und in den Diskurs mit euch. Und jetzt beantworte ich noch 1 bis 2 Fragen. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Die erste Frage, die mir mitgegeben wurde, ist, wie gehe ich damit um, wenn ich mich ständig verantwortlich fühle? Und wie kann ich endlich Kontrolle abgeben? Yo, welcome to the club. Die Frage, die ich zurückgeben würde, wäre, aus welchen Situationen kennst du das? Gerade wenn du in die Vergangenheit schaust, woher kommt dieses Gefühl? Wo hast du das erlebt? Welche Erinnerungen knüpfen daran an? Wie war das bei dir in der Familie? Konntest du Kind sein? Oder musstest du Verantwortung für deine Eltern übernehmen? Damit alles zusammenhält irgendwie? War das deine Aufgabe? Wie war das eventuell bei deiner Mutter, bei deinem Vater, bei deinen Müttern, deinen Vätern, wie auch immer die familiäre Konstellation war? Wie war das dort? Wer hat dort Verantwortung getragen? Wer hat sich gekümmert? Wer hat sich vielleicht zurückgelehnt, zu wenig gemacht? Wer hat da vielleicht gefehlt? Ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wenn wir herausfinden wollen, warum wir ein bestimmtes Verhalten immer wieder zeigen und da nicht rauskommen. Das machen wir nicht, weil wir zu doof sind oder weil wir nicht anders wollen oder was auch immer, sondern weil wir nicht anders können. Weil wir als Kinder dieses Verhalten, dieses Muster gelernt haben. Damals hat uns das geschützt und hat uns geholfen. Aber heute als Erwachsene ist das eben nicht mehr der Fall. Das ist eben ein ungesundes Muster. Das ist dysfunktional. Es hat uns gerettet, aber es hilft uns eben nicht mehr. Und deswegen ist dieser Blick in diese Vergangenheit so wichtig, so wo kommt das her? Weil wenn wir das verstehen, so geht es mir zumindest in meiner Gruppentherapie immer, wenn ich verstehe, warum ich bestimmte Dinge tue, wo das herkommt, dann kann ich die verändern, weil ich verstehe, warum macht mein Gehirn denn das? Wovor will mich das schützen? Wovor will mich das retten? Warum hat es sich das antrainiert? Und dann kann ich verstehen, warum ich das heute nicht mehr brauche. Und kann versuchen, Alternativen zu finden, gesunde Alternativen. Und kann lernen, Stück für Stück Verantwortung abzugeben, Kontrolle abzugeben. Ich glaube aber dennoch, dass das ein Prozess ist, der in den meisten Fällen professionelle Hilfe braucht, weil das ein so komplexes Thema ist. Das ist nicht mal eben so eine Sache ändern, sondern da steckt ja eine ganze Prägung hinter. Und deswegen halte ich das ganz persönlich für sinnvoll, bei solch großen Themen sich professionelle Unterstützung zu holen. Immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr landet vor der gleichen Baustelle. Das gleiche Problem klopft wieder und wieder an und ihr findet da nicht selber raus, ihr findet da selber keine Lösungswege. Holt euch Unterstützung und Hilfe. Das ist mutig, das ist groß, das ist stark, das ist wichtig, das ist okay. Ihr macht das gut. Und es ist unglaublich, was Therapie bewirken kann. Bitte lasst euch nicht auf krude Coaching-Angebote ein, bei denen ihr auch noch hunderte von Euro zahlt. Es gibt wenige Coaching-Angebote, die durchaus hilfreich sind, aber, und so ist es auch gesetzlich geregelt, da darf dann keine Diagnose vorliegen, da darf keine psychische Erkrankung hinterstehen. Es gibt tolle Angebote zum Beispiel für ADHS-Coaching, denn ADHS an sich ist ja nicht behandlungsbedürftig und auch nicht unbedingt therapiebedürftig. Sondern eher die Verhaltensweisen, die sich daraus ergeben. Da kann man durchaus ansetzen und kann Verbesserungen schaffen. Da ist ein Coaching total sinnvoll. Aber bei größeren Themen, die psychische Erkrankungen nach sich ziehen, und das ist es eben häufig, ne? Unsere Prägung, ja, von dieser Elterngeneration, die leider vieles noch nicht wusste, was wir heute wissen, die war nicht immer gut, die Prägung. Und die hat häufig Depressionen, Angststörungen und so weiter zur Folge. Und es ist gut, sich dann Hilfe zu holen. Und ich möchte euch da ermutigen, euch Therapieplätze zu sichern und nicht zu denken, dass ihr das jemandem wegnehmt, dass euch das nicht zusteht und so weiter. Ich merke gerade, ich glaube, wir brauchen eine Folge dazu, oder? Eine Folge nur zu Therapie-Gruppentherapie. Vielleicht sollen wir das nächste Woche mal machen. Ich stelle hier einen Umfrage-Button rein. Ich checke aus mit dem Gefühl, dass diese Episode weit weniger persönlich ist, als es sonst der Fall ist, aber dass es gut war und ich mich und meine Familie damit gut geschützt habe und dass ich trotzdem die wichtigen Dinge weitergeben konnte. Ich checke auch aus mit dem Gefühl, dass ich froh bin, diese Podcast-Episode aufgenommen zu haben und mich jetzt gleich weiter auskurieren zu können. Ich verabschiede mich. Ciao, Kakao. See you in a while, Crocodile. Habt eine gute Woche.